Addicted to Life. Julia Normando nimmt dich mit auf die Reise durch ihr außergewöhnliches Leben, vom schleichenden Abstieg in Alkohol und Drogen und über den erfolgreichen Ausstieg in ein glückliches Leben. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando.
Hallo, hallo.
Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Addicted to Life mit der wunderbaren Julia Normando, die das letzte Mal ziemlich in die Bredouille geraten ist, als sie nämlich in der Apotheke mit dem gefälschten Rezept auf Mal sich einem Fälschungsvorwurf erwehren musste. Und, liebe Julia, da wollen wir natürlich sofort weiterhören. Insofern herzlich willkommen hier in deinem Podcast.
Hallo, hallo.
Genau, also du bist erwischt worden, was ja an sich schon mal ein Hammer ist. Ich glaube, da ist man schon mit sich ganz alleine irgendwie im nicht unrein. Um das mal so zu formulieren.
Unter den Füßen verloren.
Das, genau, so fühlt sich das wahrscheinlich an. Die ganze Zeit denkt man so, ach, wird schon gut gehen, wird schon gut gehen. Und dann geht es nicht mehr gut und dann ist auf mal alles upside down. Und damit hört sie aber nicht auf, nicht nur für dich, sondern du musst natürlich jetzt irgendwie auch Jack gegenüber, deinem Mann gegenüber reagieren, weil du das natürlich nicht geheim halten kannst. Also erzähl, wie ist es dann weitergegangen?
Also nachdem ich in dieses bodenlose Loch in dieser Apotheke gefallen bin und zusätzlich, man darf nicht vergessen, ich wollte ja nachladen mit den Tabletten, ich hatte ja keine mehr, da kommt man relativ rasch auf Entzug. Also ich stand völlig neben mir und musste dann den Eppendorfer Weg entlang schleichen, weil ich wusste, Jack wartet zu Hause. Und wir wollten irgendwas unternehmen.
Aber warte mal, lass mich eine Zwischenfrage stellen. Du sagst, man kommt leicht auf Entzug. Wie stelle ich mir das vor? Also ich kenne das Gefühl von Entzug nicht, glaube ich. Vielleicht auch doch und ich weiß es nur nicht. Aber wie fühlt sich das an?
Ja, kann ich gut beschreiben. Also ob das jetzt Heroin ist oder heroinähnliche Tabletten. Meine, diese, auf denen ich jetzt war, die hießen die Dolviran mit ganz viel, extrem viel Codein. Und Codein macht ja high, ist ja auch ein Derivat aus Heroin letztendlich. Und was dann passiert ist, man wird erstmal kommt Herzrasen und eine enorme innere Unruhe. Eine enorme innere Unruhe. Und man kann auch nicht wirklich klar denken. Und dieses Herzrasen, da kann man sich reinsteigen bis hin zur Panikattacke, weil ich ja da auch in dem Moment gar nicht wusste, was kann ich nehmen, wie soll es mir besser gehen. Und Infekt, ich weiß das auch gar nicht mehr, was da passiert ist. Ich bin also nur nach Hause. Jack saß da in seiner Uniform und ich sagte nur, ich muss dir was ganz Schreckliches erzählen. Und er hat sofort geschnallt, dass es was Gravierendes ist und sagt, komm, wir setzen uns zusammen hin. Wie ein Chef hat er eigentlich reagiert, wie ein Chef mit der Mitarbeiterin, ganz abgeklärt und cool. Wir setzen uns hin und du erzählst mir mehr, jetzt mal, was passiert ist. Und das habe ich ihm, ohne es zu beschönigen, genauso erzählt, wie ich da reingeschlittert bin. Immer mehr, erst unterschreiben lassen die Rezepte, dann reichte das nicht mehr. Und jetzt haben sie mich in der Apotheke hochgehen lassen. Und ich sage, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Er hat das Rezept an die Leberambulanz geschickt im UKE und die werden das jetzt alle wissen. Und dann sagte Jack ganz ruhig, zuallererst rufst du deinen Professor an. Das ist der erste Schritt, den musst du anrufen. Und das war um 7 Uhr abends, dann rief ich zu Hause an, war natürlich seine Frau dran, die total nett ist und mich sehr mag. Und sie sagte, nein, er ist noch in der Klinik. Und dann sagt sie, aber was ist denn, weil ich aufgelöst war und nur geweint und geschluchzt habe. Sagt sie, was ist denn passiert? Ich ihr das ganz kurz erzählt. Und sie ist so eher eine Naive, obwohl sie auch Ärztin ist. Und sie meinte nur, aber Julie, das ist doch nicht so schlimm. Xavi wird dir doch nicht den Kopf abreißen. Das kriegen wir schon alles hin. Okay. Und er soll mich aber hier zu Hause anrufen. Ich will ihn auf keinen Fall in der Klinik stören. So war das dann auch. Gegen 8 rief er mich dann an und er musste am nächsten Tag nach Japan fliegen. Das weiß ich noch. Und ich habe ihm das genauso erzählt, wie es war. Und er sagt, ja, er hat aus der Leberambulanz das Rezept schon bekommen von dem anderen Professor. Und die waren sich beide einig, sie wollten das mit mir klären und das nicht an die große Glocke hängen. Auf keinen Fall wollten sie mich reinlegen oder der Polizei melden oder irgendwie sowas.
Okay, okay.
Und dann sagte er, ja, und dann sagte er, das war ja schon mal eine Riesenerleichterung. Und dann sagt er zu mir, okay, ich muss morgen nach Japan, aber wenn ich da angekommen bin, dann will ich von dir hören, dass du in der Klinik bist, dass du dich sofort morgen in den Entzug begibst, um das zu behandeln zu lassen.
Was ja aber menschlich eine wirklich starke Reaktion ist, ne? Also muss man denen zugutehalten. Ja. Da hätte man auch ganz anders reagieren können und das ist ja echt menschlich. So, Julie hat ein Problem, wir müssen ihr helfen.
So war es zum Glück.
Wow. Echt?
Ja, so war es.
Cooler Typ.
Da hat mir in die Karten gespielt, dass er, was ich erst viel später erfuhr, dass sein Bruder ein schlimmer Alkoholiker war und immer gekämpft hat, davon wegzukommen. Dadurch hatte ich diesen Pluspunkt, sie ist süchtig und versucht, da wegzukommen. Und der andere Professor, der hätte mich rausgeschmissen. Also, aber ich hatte ihn und er sagt, mach das. Und dann habe ich, wie gesagt, das weiß ich nicht mehr, diesen Zustand dann, weil ich war ja auf Entzug und hatte keine anderen Tabletten. Vielleicht hatte ich ein paar Valium zu Hause, irgendwas war ja eigentlich immer da, um ruhig zu werden. Und am nächsten Morgen habe ich in Ochsenzoll angerufen und man kann selten direkt hinkommen, aber auch da hatte ich wieder das Glück auf meiner Seite und konnte direkt da hingehen und den Entzug beginnen. Und Ochsenzoll, wenn man das hört, hat einen ganz schlimmen Ruf. Da sind wirklich die derbsten Junkies, die man sich vorstellen kann.
Ja, auch wirklich Verrückte die vom oder so. Ne? Das ist so das, was man eigentlich denkt, wenn man Ochsenzoll hört. Also wobei als Hamburger muss man ehrlicherweise sagen.
Genau, genau. Aber für die Durchgeknallten haben sie wieder extra Psychoabteilen. Hier sind auf alle Fälle Drogen- und Alkoholentzug, das haben sie zusammen. Oh. Mhm. Und ich schätze mal so in dieser Abteilung, in der ich war, war ungefähr 30. Und ich hatte als Einzige, weil ich die Älteste war, ein Einzelzimmer. Die anderen wohnten auch zusammen. Und wenn wir in der Runde saßen mit 4 Therapeuten und Ärzten, dann dachten die alle immer am Anfang, ich bin eine Therapeutin, klar, war sondern da waren 2 ältere Alkoholikerfrauen, aber denen sah man das auch an. Ich hatte ja immer das Glück, dass man mir das nicht ansah. Und dann, wenn wir uns vorstellen mussten, dann mussten wir in der Morgenrunde zum Beispiel immer sagen, auf welchen Drogen man drauf war. Und bei mir war es Polytoxikomanie, das heißt alles, ich nehme alles. Und da war ich ja 61. Das war ein anderes Mal. Oh Gott, jetzt siehst du, das bringe ich nämlich durcheinander. Deshalb werde ich das nächste Mal extra was dazu sagen.
Genau, denn wobei wir auch nochmal, wir wollen auch nochmal zum Thema Drogenklinik eine eigene Episode machen, damit man einfach mal eine Vorstellung kriegt, ich komme in eine Drogenklinik, was bedeutet das eigentlich, was erwartet mich da und wozu hilft's und vielleicht auch nicht oder einfach, um da mal so ein bisschen reinzuarbeiten und das zu enttabuisieren. Aber vielleicht so 1-2 episodische Geschichten heute schon insofern. Genau. Go ahead. Sorry.
Ja, genau. Genau. Ja, nee, das ist ja, ich bin ja leider durcheinander gekommen, weil ich da ja leider noch mal rein musste und dies noch nicht das Ende der Sucht war. Es gibt nie ein Ende der Sucht. Sie ist immer da, aber des Verlierens. Dann wird man langsam dort entzogen. Man kriegt diese Subutex-Tabletten, die sind wie Methadon. Und da kriegst du eben jeden Tag weniger, um dir zu helfen, davon runterzukommen. Aber das Schlimme ist auch daran, es gibt eben einen Aufenthaltsraum, wo sie alle rauchen wie verrückt. Zigaretten. Am Anfang, wenn ich diese Ersatzdroge genommen habe, dann will ich auch Zigaretten rauchen. Das löst das bei mir aus. Und dann saß ich ja noch mit dieser ganzen tätowierten Bande, mit den Alt-Alks. Ich will mal aber auch sagen, dass es auch interessant ist, sowas mal zu überleben. Weil man stellt sich das viel, viel, und nicht man, sondern ich habe mir das viel, viel schlimmer vorgestellt, als es in der Realität ist. Denn es sind ja letztendlich nur Menschen, die ihr Leben nicht meistern können. Und mich interessierte immer, worüber unterhalten die sich, was haben die für Perspektiven, bla 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 bla. Und ich saß da eigentlich immer als Zuhörerin und ich war erst eine Außenseiterin. Und dann hörte ich aber auch auf, dann wirkten ja die Tabletten nicht mehr und ich habe keine Zigaretten mehr geraucht. Und dann war nur noch einer da und das ist ein schönes Beispiel, der am ganzen Körper tätowiert war und im ganzen Gesicht. Und der rauchte auch nicht, sodass wir beide im Fernsehzimmer alleine saßen. Und er war ein Mörder. Der kam aus dem Knast direkt da rein, weil er auch im Gefängnis nochmal rücksüchtig geworden ist. Im Gefängnis auf Drogen, vorher Alkohol. Und jedenfalls, ich habe mir dann seine Lebensgeschichte angehört. Wie wird man zum Mörder? Mhm. Und das war ein junger Typ, so Anfang 30. Das gibt so schlimme Umstände, wie sowas passieren kann. Und auch, natürlich ist das auch im Alkoholrausch passiert. Und da tat mir so leid. Ich habe seine Telefonnummer aufgenommen, aber ich bin gegen mein Verlangen, ihm zu helfen, habe ich ihn dann doch nicht angerufen, weil mir das zu tough war, diese Nummer. Aber die Gespräche mit ihm waren toll und ich glaube, das hat ihm gut getan, mal mit jemandem ganz aus einer anderen Welt, sage ich mal, zu sprechen. Und ansonsten waren es wirklich überwiegend in der Runde Russen, Afghanen und Türken. Ja, das war überwiegend. Es waren wirklich ganz wenig Deutsche da.
Und was hat es dir gegeben?
Das ist nur ein Statement. Was hat es mir gegeben? Oh, wann ist diese Scheiße vorbei? Wann ist das vorbei? Es ist,
also für dich war es mehr so eine Pflichtveranstaltung, so ich muss hier sein, um meinem Professor zu gefallen, aber nicht. Das hat mit mir eigentlich nichts zu tun.
Und von Drogen runterzukommen. Na, wollte
okay.
Ich wollte ja auch
die Absicht war schon da.
Furchtbaren Tabletten weg. Und das ging eben nur Bit by Bit. Und ich lag überwiegend nur auf meinem Zimmer und habe gelesen, gelesen, gelesen. Und irgendwann kriegte ich dann auch wirklich von jetzt auf gleich ganz hohes Fieber. Da war ich schon ganz runter von den Tabletten. Und auch so eine Herzattacke. Und die hatten mir vergessen zu sagen, dass hinter dem Vorhang ein Knopf ist, wo man die Ärzte rufen kann. Und ich habe wirklich gedacht, jetzt schlägt mein letztes Stündchen da. Es kam ganz plötzlich beim Lesen, out of the blue. Und die Ärzte dann wussten auch gar nicht, was das war. Und dann habe ich habe es geschafft, auf dem Handy einen Mitinsasse anzurufen und sagen, komm schnell zu mir und hilf mir. Und dann, der kam dann mit den ganzen Ärzten und die haben mich untersucht. Die wussten nicht wirklich, was das war, aber die haben mir eine Spritze gegeben. Und dann war das vorbei. Die meinten, das könnte auch von zu viel Valium. Valium ist extrem schädlich. Also alle Benzodiazepine, ganz schlimm. Jedenfalls, das hat mich geschockt. Das passierte darin. Und Jack kam mich dort besuchen. Das war das Wichtigste, in Uniform. Also der kannte kein... Ich habe eine Frau, die ein Junkie ist und jetzt in Ochsenzoll sitzt. Ich schäme mich dafür. Nee, er kam so da rein. Lass mal die
was
anderen Leute sehen sollen.
Also. Mega. Ja, aber wie cool. Also wie großartig. In solchen Situationen zeigt sich ja so, passt man zusammen, hält man auch zusammen, wenn die Scheiße knüppeldick kommt. Entschuldige mein Plattdeutsch.
Ja.
Aber das ist ja genau die Frage. Und dann marschiert er da erhobenen Helmes sozusagen und sagt so, im Übrigen, my wife. Super. Mega.
Niemals werde ich das vergessen. Niemals, weil das zeigt für mich total Integrität und Charakter. Ja. Also, dass er so zu mir stand. Ja. Und dann habe ich das ja gut 3 Wochen überlebt. Aber da das Essen da drin natürlich grottenschlecht war, bin ich nur zum Essen rausgekommen, wenn es Grießbrei gab und habe mir mal ein Stück Obst genommen. Und dann, als ich nach Hause kam und ich richtig aß, da wurde mir ganz finster übel. Also das hängt da alles damit zusammen. Und ganz wichtig war, dass sie mir zur Entlassung, wollten sie mich auch, obwohl ich ja gerade runter war von den Tabletten, hatten sie Angst, dass ich mega rückfällig werde und wollten mir verschreiben, dass ich eine kleine Dosis dieser Substitutionstablette für den Rest meines Lebens bekomme, weil da war ich ja schon Anfang 60 so oder Ende 50, ich weiß es nicht. Nee, das war Ende 50. Und da bin ich total stolz auf mich. Da habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Ich will das nicht. Ich muss alleine klarkommen. Ich muss das hinkriegen. Und dann war ich also 3 Wochen da drin, dann war ich 3 Wochen draußen und dann wurde das ungemütlich. Jack hatte, also der wusste auch, wo ich noch kleine Lager, Verstecke hatte mit Tabletten, hatte alle in die Elbe geworfen, habe ich ihm aber gesagt. Und dann, wenn der Gedanke kommt, ich möchte mich betäuben, der lässt einen ganz schlecht los. Und ich war ja ganz frisch clean. Und dann wurde ich mega, mega, mega unruhig. Und ich war wirklich kurz davor, das Schlimmste eben überhaupt, zum Hauptbahnhof zu fahren, um mir Heroin zu holen. Oder diese, ich wusste nicht, wo ich diese Tabletten herkriege. Und da habe ich gesagt, nee, das geht auch nicht. Dann gehe ich wieder nach Oxenstern und lass mir diese Subutex geben in kleinster Form. Und dann, das kann ich so davor, dann war ich 2 Jahre auf dieser Tablette. Und dazu möchte ich eben nächstes Mal viel, viel mehr sagen, denn damit täuscht man sich ja nur. Man ist gut drauf und denkt, das Leben ist jetzt gut, das kann ich so weitermachen. Aber auch daran gewöhnt sich natürlich der Körper. Und die Dosis muss immer höher werden. Und einmal die Woche musste ich nach Oxenzoll fahren und wieder mich von den ganzen Junkies umgeben, die sich gleich auf der Toilette diese Tabletten zerdrücken und spritzen, anstatt sie zu nehmen, wie sie sollen. Und da kommst du nur ja zwischen, hast du mit Leuten dann zu tun, mit denen du wirklich nichts zu tun haben willst. Also da wollte ich mal zum Beispiel eine Frau mitnehmen, die hier auch draußen wohnte im Blankenese, ein Junkie, die setzt, um ihren Gefallen zu tun, und die setzt sich rein und macht ihre Crackpfeife an, weißt du? Und ich habe die natürlich sofort rausgeschmissen und gesagt, nein, das ist nicht mein Leben. Sieh zu, dass du rauskommst. Ich wollte dir nur einen Gefallen tun. Und das, aber immerhin habe ich das 2 Jahre gemacht und immer mit dieser Angst, wenn ich verreist bin in Urlaub oder so, wenn die nicht reichen oder und ich dann auf Entzug komme, wenn ich eigentlich ein schönes Leben habe, dann musste ich vorher doch zum Drop-in gehen beim Hauptbahnhof und mir illegal welche kaufen. Und das Ganze passte einfach nicht mehr in mein Leben.
Und ja, die Substitution hält einen halt trotzdem in der schädlichen Gewohnheit, ne? Also es ersetzt zwar das Mittel, aber genau. Also du hast jetzt eine legale Droge, das ist es ja, aber die gesamte Gewohnheit des Drogennehmens ist nach wie vor aktiv. Die Routine des Drogennehmens ist da, oder?
Die Routine ist da und deshalb sage ich ja, man macht sich was vor. Du denkst, es geht dir gut, aber eigentlich geht es dir ja gar nicht gut, weil du auch diese Gifte in dir hast. Es ist gut für die Leute, die wirklich von der Straße runter wollen, die jungen Leute. Aber was ich eben da erlebt habe im Oxenzoll bei der Ausgabe der Rezepte, dass die entweder rausgehen und die verkaufen und trotzdem Heroin nehmen oder beides. Ja, und das waren die wenigsten, die brav, nur so wie ich, versuchten, so klarzukommen. Aber dann entdeckte ich plötzlich, dass ich nicht mehr, meine Lache wurde unnatürlich. Bei traurigen Filmen konnte ich nicht mehr weinen. Und ich merkte, das bin ich nicht. Wer bin ich eigentlich? Und dann nach 2 Jahren habe ich selbst in Oxenzoll wieder angerufen und gesagt, so Leute, jetzt will ich hiervon auch runter. Jetzt will ich es wissen. Und das habe ich dann auch 3 Wochen gemacht. Aber dann erzähle ich euch das nächste Mal, was da dann alles so passiert ist. Das habe ich schriftlich zusammengefasst und ich möchte euch das einfach mal in einem Stück vorlesen, weil das so direkt aus meinem Herzen kam. Da möchte ich jetzt mich nicht versprechen. Ich möchte die Power dahinter euch geben, was das für mich bedeutet hat. Und als ich das geschrieben habe, war ich der Sache ja noch näher als jetzt. Deshalb kann ich dem mehr Input geben, sozusagen.
Perfekt. Und, okay, dann würde ich sagen,
deshalb machen wir das heute mal ein bisschen kürzer.
Ja, genau, so viel kürzer sind wir gar nicht. Aber der entscheidende Punkt ist, das nächste Mal machen wir sozusagen mal das Thema Substitution. Wie ist es in der Drogenklinik und so weiter? Darauf könnt ihr euch freuen. Ein weiterer Beitrag zur Enttabuisierung einer Einrichtung, die eigentlich helfen soll. Und ob sie das denn auch wirklich tut oder an welcher Stelle man dann irgendwie doch selber mal ganz wach hingucken muss, das besprechen wir das nächste Mal. Ich danke dir, Julia, für deine Offenheit. Ich finde es immer wieder großartig, wie sehr du bei dir bist und zu dem stehst, was war, ohne es zu beschönigen. Also ich kann es natürlich nicht beurteilen, aber es hört sich alles so, hier bin ich und das ist meine Geschichte und die darf ich auch erzählen. Die gehört nämlich immer noch zu mir, auch wenn du sozusagen dieses ganze Kapitel hinter dir gelassen hast. Grandios. Ich bin beeindruckt. Hut ab, alle Achtung. Ich danke dir für diese Aufrichtigkeit.
Danke dir für deine schönen Worte. Und für mich gibt es nur die Wahrheit, Heike. Es gibt nur die Wahrheit, denn nur die erreicht die Menschen.
Absolut.
Und ich könnte keine Lügen erzählen, weil die kann man nicht erinnern. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Osterfest und bis nächsten Sonntag.
Genau. Alles Liebe und für Fragen, die ich vergessen habe zu stellen, findet ihr die E-Mail-Adresse unten in den Shownotes. Ich danke dir für dein Interesse da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bye-bye.